Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Menschen, die regungslos am Boden liegen, mitten in Berlin, als wären sie in der Rush-Hour einfach tot umgekippt. Demonstranten, die Straßen und Brücken blockieren und den Verkehr in der Hauptstadt zeitweise lahmlegen. Entschlossene Aktivisten, die den Klimawandel unbedingt aufhalten wollen und bereit sind, dafür Gesetze zu brechen. Die Klimaschützer der Bewegung Extinction Rebellion haben in den vergangenen 2 Wochen für Aufsehen und für Aufregung gesorgt. Nicht nur in Berlin, sondern auch in London und anderen Großstädten protestierten sie gegen die ihrer Meinung nach zu lasche Klimapolitik der Regierungen. An den Protestformen von Extinction Rebellion allerdings, an denen scheiden sich die Geister. Wer Gesetze bricht, stelle Demokratie und Rechtsstaat in Frage, so der Vorwurf der Kritiker. Aber stimmt das? Das ist die Kulturfrage, die wir in dieser Woche stellen wollen. Am Mikrofon ist Enne Seidel. Herzlich willkommen. Und Antworten liefert uns der Philosoph und Sozialwissenschaftler Robin Zelikatis, Professor an der Freien Universität in Berlin. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem zivilen Ungehorsam, also mit dieser Form des Protests, die den Bruch von Gesetzen einschließt. Und wir wollen zunächst mal versuchen, Extinction Rebellion einzuordnen in die lange Geschichte dieser Protestbewegungen. Herr Zelikatis, Sie leben in Berlin, haben die Blockaden und die anderen Aktionen dort mit eigenen Augen gesehen. An welche historischen Vorläufer hat Sie das erinnert?
Also ich würde keine deswegen eindeutige Zuordnung zu historischen Vorläufern jetzt unbedingt vornehmen. Gleichzeitig finden sich natürlich bestimmte Elemente auch in der heutigen Protestkultur wieder, die tatsächlich bestimmte historische Vorbilder auch in den Sinn rufen. Also Sie hatten ja schon auf Sitzblockaden und darauf verwiesen, dass sich auch Aktivisten sozusagen auf die Straße legen und so tun, als seien sie sozusagen tot, sogenannte Die-Ins. Das sind natürlich schon, sag mal, ist ein Protestrepertoire, das auch eine lange Geschichte hat, das zurückgeht auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King, das zurückgeht auf den AIDS-Aktivismus von so Gruppen wie ACT UP in den USA in den 90er Jahren, die zum Teil dieses Repertoire des Protests, das auch versucht, öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren, natürlich geprägt haben, nicht? Und auch Bewegungen wie Occupy aus den letzten Jahren haben dieses Repertoire weiterentwickelt. Und in diese Tradition reihen sich natürlich auch Extinction Rebellion und Fridays for Future ein Stück weit ein, wobei sie natürlich auch immer neue Elemente hinzufügen und auch die Elemente, die aus der Geschichte vertraut scheinen, etwas neu konstellieren.
Sie haben Vorläufer wie Occupy angesprochen oder auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Neben all diesen Vorläufern gibt es ja auch einige Philosophen, die den zivilen Ungehorsam verteidigt haben, dann eben eher auf theoretischer Ebene. Hannah Arendt wäre da zu nennen, Jürgen Habermas. Würden Sie sagen, das, was Extinction Rebellion heute macht, das deckt sich mit den Ideen dieser Philosophen?
Ja, zum Teil auf jeden Fall, denke ich. Also es ist auch durchaus interessant, sich nochmal vor Augen zu führen, dass einige der wichtigsten Vorbilder aus der Praxis, also Henry David Thoreau, der seine Steuern nicht gezahlt hat, um gegen die Sklaverei zu protestieren, Gandhi natürlich, der als Teil der indischen Unabhängigkeitsbewegung gegen den britischen Kolonialismus mit gewaltfreien Protestmethoden, mit zivilem Ungehorsam demonstriert hat, Martin Luther King, den wir schon erwähnt hatten, aus der Bürgerrechtsbewegung. Alle drei haben auch heute noch theoretisch extrem einflussreiche Schriften über den zivilen Ungehorsam auch vorgelegt, waren also nicht nur sozusagen Praktiker, sondern tatsächlich auch in der philosophischen Diskussion, in der theoretischen Reflexion engagiert. Das macht deren Texte auch extrem interessant, finde ich. Gleichzeitig gibt es natürlich genuin philosophische Auseinandersetzungen oder theoretische Auseinandersetzungen eben von Leuten, die jetzt nicht unbedingt so viel Praxiserfahrung haben. Also Arendt, Rawls, Habermas wären so drei Namen aus der Theorie des 20. Jahrhunderts, die da relevant sind. Die haben aber unterschiedliche Positionen zum Teil, nicht? Also bei John Rawls, dem großen liberalen politischen Theoretiker, stehen eher so individuelle Rechte im Vordergrund, sodass sein Ansatz besonders gut zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu passen scheint, wo es ja auch darum ging, dass die individuellen Rechte von Afroamerikanern eben massiv verletzt worden sind. Hannah Arendt und Jürgen Habermas haben etwas stärker demokratieorientierte Ansätze. Also bei denen geht es zwar auch um individuelle Rechte, aber es geht eben auch darum, dass die Institutionen der Demokratie, wie sie de facto existieren, dass die immer ein Stück weit defizitär sind und dass es auch gar nicht anders sein kann, weil wenn man die Idee der Demokratie, also die Selbstregierung der Freien und Gleichen unter Bedingungen der Massendemokratie, unter Bedingungen des Kapitalismus, extrem komplexer Gesellschaften umsetzen will, dann muss man Institutionen sozusagen schaffen, die notwendigerweise ein Stück weit immer hinter die Idee der Demokratie zurückfallen und die deswegen auch darauf angewiesen sind, sich immer weiterzuentwickeln, weiter demokratisiert zu werden. Und deswegen hat bei Arendt und zum Teil auch bei Habermas der Protest außerhalb dieser Institutionen eben auch eine demokratiefördernde Funktion. Er ist also gar nicht antidemokratisch, wie oft behauptet wird. Also jedenfalls muss er das nicht sein, sondern er kann gerade extrem wichtig sein für die Demokratie. Und das wird auch durch die Geschichte der Demokratie eigentlich, glaube ich, ganz eindrucksvoll unterstrichen, weil viele der demokratischen Errungenschaften, die wir auch heute noch für mehr oder weniger gegeben halten, also zum Beispiel die Rechte von Frauen, die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern, die Rechte von Migranten auch zum Teil, eben zurückgehen auf lange Kämpfe, muss man sagen, soziale Auseinandersetzungen, politische Bewegungen, die unglaublich viel Druck aufbauen mussten auf die politischen Institutionen, damit die Institutionen inklusiver wurden, demokratischer wurden, gerechter wurden. Insofern gibt es sowohl in der Geschichte der Demokratie als auch in der theoretischen Reflexion auf Demokratie bei Autoren wie Arendt und Habermas sehr starke Gründe dafür, Protest jedenfalls prinzipiell zunächst mal für demokratieförderlich zu halten und eben nicht für in jedem Fall schon mal sozusagen antidemokratisch und illegitim.
Das sehen nun allerdings heute einige ganz anders. Die Kritiker von Extinction Rebellion werfen der Bewegung vor, den Rechtsstaat nicht zu achten und die Demokratie in Frage zu stellen, eben durch diesen Rechtsbruch, den sie begehen mit ihren Protesten. Wie würden Habermas und Co. diese Vorwürfe entkräften?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Rechtsbruch eben tatsächlich nicht gleich Rechtsbruch ist. Nicht? Also es ist eben das eine, das Recht zu brechen aus Eigeninteresse, weil man zum Beispiel sich kriminell bereichern möchte oder sonstige Vorteile verschaffen möchte. Es ist auch das eine, wenn man das Recht bricht, jetzt einfach aus Vandalismus oder eben um so Hooligan-mäßig Spaß zu haben. Das ist extrem problematisch und natürlich nicht kompatibel mit der Idee des Rechtsstaats und der Idee der Demokratie. Aber es ist eben was komplett anderes, wenn man den Rechtsbruch prinzipiell rechtfertigen kann. Und wenn der Zweck und das Ziel dieses Rechtsbruchs eben eine Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist. Und diese grundlegende Differenz zwischen, sagen wir mal, der Motivation und den Zielsetzungen von dem Rechtsbruch, der im Rahmen von zivilem Ungehorsam geübt wird, ist eben der Ausgangspunkt für die philosophische Rechtfertigung. Und das heißt aber natürlich, dass der Rechtsbruch und gerade in einer Demokratie nicht, also natürlich bestimmten Rechtfertigungsanforderungen untersteht. Also man kann jetzt nicht einfach zivilen Ungehorsam üben, weil einem gerade eine bestimmte Politik nicht passt, sondern man steht dann eben schon auch unter dem Anspruch anderer, dass man eben Gründe dafür anführt, und das müssen eben starke Gründe sein, warum das jetzt eben nicht anders möglich ist, seine eigene Stimme in der politischen Diskussion wirksam zu Gehör zu bringen.
Und denken Sie, Habermas und Arendt würden sagen, der Klimawandel ist so ein Grund, der diesen Rechtsbruch legitimiert?
Was sie genau sagen würden, kann ich natürlich nicht, also Habermas lebt ja noch, vielleicht äußerte sich dazu ja nochmal bei Arendt. Bei Arendt können wir nur spekulieren, aber ich denke, dass es schon nicht unplausibel ist, davon auszugehen, dass sie darin prinzipiell eine Rechtfertigung sehen würden. Es gibt nämlich auch aus demokratietheoretischer Perspektive natürlich starke Gründe dafür, warum Klimaprotest zum Teil außerhalb der Institutionen stattfinden muss in gewisser Hinsicht, weil nämlich ein Großteil derjenigen, die sich daran beteiligen, ja zu einer sehr jungen Generation gehört, die tatsächlich vom Klimawandel extrem stark betroffen sein wird in Zukunft. Und diese jungen Menschen sind in dem politischen System eben nicht wirklich repräsentiert, weil sie keine Wählerstimmen haben, weil sie keine Lobbykraft haben, weil Politiker ihnen vielleicht gut zureden, sie aber im Zweifelsfall eben nicht ernst nehmen, weil es eben andere, mächtigere Interessen gibt, ob es jetzt von Wählerseite ist oder von Lobbyistenseite, denen sie direkter ausgesetzt sind. Und das ist ein ganz massives Demokratieproblem, nicht? Dass diejenigen, die ganz entscheidend betroffen sind und betroffen sein werden von dem, was heute beschlossen wird, dass sie keine Stimme haben in der Diskussion, jedenfalls keine institutionalisierte Stimme. So, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist, dass auch die Entscheidungen und die Politiken, die in den reichen Industrienationen getroffen werden, natürlich ganz viele Leute in anderen Teilen der Welt massiv auch heute schon betreffen, die ebenfalls sehr wenig Einspruchsmöglichkeiten haben. Also denken Sie an all die verzweifelten Versuche von den sogenannten Inselnationen, das Problem des Klimawandels, den reichen Nationen, USA, Deutschland, auch China und so weiter, sozusagen die damit zu konfrontieren und sie dazu zu bringen, das ernst zu nehmen. Und auch da stellt sich sozusagen eine Demokratielücke dar, nicht? Weil eben diejenigen, die stark betroffen sind, eben keine Stimme in der Diskussion und in der Entscheidungsfindung haben. Und in solchen Fällen liegt eigentlich eine klassische Rechtfertigung für den zivilen Ungehorsam vor, weil es eben kaum eine andere Möglichkeit gibt, die politische Stimme wirksam zu erheben.
Es gibt allerdings auch Philosophen, die den zivilen Ungehorsam ablehnen. Also Immanuel Kant zum Beispiel, der sagte, Aktivisten dürfen ihre eigene Glückseligkeit, wie er das so schön nannte, nicht über das Gesetz stellen. Was würden Sie jemandem wie Kant heute entgegnen, gerade auch mit Blick auf die jüngere Demokratiegeschichte?
Ja, also Kants Position, genauso wie Thomas Hobbes, der auch ein klassischer Philosoph in der Debatte über die Pflicht zum Gesetzesgehorsam ist, diese beiden Positionen sind sehr absolutistisch. Nicht? Also Kant und Hobbes, genauso wie Platon übrigens, sagen alle drei, man darf den Gesetzesgehorsam unter gar keinen Umständen aufkündigen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Hobbes sagt, es ist nichts schlimmer als Anarchie. Nicht? Also selbst in einem Unrechtssystem zu leben, ist weniger schlimm als in einer Anarchie zu leben. Und nur ein absoluter Souverän kann die Anarchie verhindern. Und ein absoluter Souverän verlangt natürlich absoluten Gehorsam. Und Ungehorsam führt eben zur Anarchie. Diese absolutistischen Positionen werden heute eigentlich kaum mehr vertreten, weil es eben bei Kant und bei Hobbes und auch bei Platon gar keinen, sagen wir mal, begrifflichen Raum überhaupt gibt für die Möglichkeit, dass man eben das Gesetz bricht, um des Gesetzes willen, um der Idee des Rechts willen, um das Recht gerechter zu machen, nicht um die Demokratie demokratischer zu machen. Also dort gibt es eigentlich nur Anarchie oder absoluten Gehorsam. Das ist kaum mehr überzeugend, vor allem natürlich nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts und den Unrechtsregimen, die wir dort erlebt haben, auch nach der Geschichte des Kolonialismus, gegen den es natürlich berechtigten Widerstand gab. Und deswegen muss man auch aus der Geschichte der Demokratie nach 1945, glaube ich, die Konsequenz ziehen, dass eben diese Form des Rechtsbruchs eine historisch unglaublich wichtige Rolle gespielt haben. Nicht nur im Widerstand gegen Diktaturen, sondern eben auch, was ich ja schon angedeutet hatte, in der weiteren Auseinandersetzung um die Demokratisierung der Demokratie. Weil alle Demokratien, die de facto entstehen, in gewissen Hinsichten noch immer ziemlich undemokratisch sind und jedenfalls massive Demokratiedefizite aufweisen.
Nun versteht sich ziviler Ungehorsam ja in der Regel als gewaltfreier Protest. Auch Extinction Rebellion will auf Gewalt verzichten. Da stellt sich dann aber ja die Frage, wie genau definiert man nun Gewalt? Hat die Philosophiegeschichte da Definitionen geliefert, die vielleicht auch heute noch hilfreich sein könnten, wenn man die Frage klären will, ob der Protest von Extinction Rebellion legitim ist oder nicht?
Genau, also meistens wird im Prinzip einfach nur gesagt, naja, ziviler Ungehorsam muss ja gewaltfrei sein. Und dann wird gar nicht näher darauf eingegangen, was eigentlich Gewalt genau bedeutet. Der Gewaltbegriff ist aber extrem schwammig und auch ganz vage und eignet sich deshalb auch ganz wunderbar für die politische Instrumentalisierung und auch, muss man sagen, Denunziation. Also zum Teil werden eben, was ich für offensichtlich gewaltfreie Formen des Protestes halte, zum Beispiel eben Sitzblockaden, als Gewalt diffamiert. Das geschieht in der öffentlichen Auseinandersetzung. Das war auch ein Problem, auf das Martin Luther King gestoßen ist, den wir heute für eine Ikone der Gewaltfreiheit halten. Bei Gandhi war das genauso. Und man muss auch leider sagen, dass das deutsche Rechtssystem, also zum Teil auch das Bundesverfassungsgericht, davon ausgeht, dass eine Sitzblockade eine Form der Nötigung mit Gewalt darstellt. Selbst wenn gar keine gewaltsamen Handlungen vollzogen werden. Also allein durch die Tatsache, dass sich Leute passiv sozusagen auf die Straße setzen und den Verkehr aufhalten, wird aus Sicht des Rechtsstaats unter Umständen Gewalt angewendet. Das finde ich eine sehr problematische Ausweitung des Gewaltbegriffs. Die wird auch in der philosophischen Debatte ziemlich massiv kritisiert, auch von Jürgen Habermas zum Teil schon in den 80er Jahren, weil damit eben die Frage des gewaltsamen versus des gewaltfreien Protestes eigentlich verzerrt wird, nicht? Und deswegen würde ich dafür plädieren, wenn man zivilen Ungehorsam wirklich als gewaltfrei begreifen möchte, dann sollte man den Gewaltbegriff auf die physische Gewaltanwendung, auf die Verletzung der physischen Integrität anderer beschränken. Und dann darf eigentlich ein Sitzstreik, mit dem Autos blockiert werden, nicht als Gewalt erscheinen.
Die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute mit dem Philosophen Robin Zelikatis. Wir sprechen über Geschichte und Gegenwart des zivilen Ungehorsam und über die aktuellen Proteste von Extinction Rebellion. Ja, und da gab es, Herr Zelikatis, ja heftige Kritik an dieser Bewegung von allen Seiten, muss man sagen, auch von linken Stimmen. Extinction Rebellion sei antidemokratisch, totalitär, sektenähnlich, habe Parallelen zu rechten, sogar zu rechtsextremistischen Gruppen. Wie erklären Sie sich diese heftigen Reaktionen?
Naja, zunächst einmal spielen da sicherlich eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle, nicht? Also wenn man es erklären will, warum Protest heftige Reaktionen hervorruft, dann ist es immer ein ganz guter erster Schritt, darauf hinzuweisen, dass hier natürlich etablierte Interessen auch auf dem Spiel stehen. Dass natürlich bestimmte auch mächtige Industriezweige, Lobbygruppen, auch vielleicht politische Gruppierungen im Prinzip kein Interesse daran haben, dass der Status quo auf diese Art und Weise herausgefordert wird. Das wird ja auch zum Teil von der Politik ganz offen gesagt, nicht? Also wenn Ziemiak sich über Greta Thunberg und Fridays for Future lustig macht und sagt, sie sollten mal an die Arbeitsplätze denken, dann ist es genau ein solches ideologisches Manöver, in dem eigentlich der Status quo als über alle Zweifel erhaben präsentiert wird und eben lustigerweise oder ironischerweise und auch traurigerweise den einzigen, die jetzt in dieser Situation Realitätssinn beweisen, nämlich den Klimaaktivisten, der Realitätssinn gerade abgesprochen wird. Also das ist eine Sache, dass eben starke Interessenkonflikte da im Hintergrund stehen. Ein zweites ist sicherlich, dass es auch einen gewissen, also wie soll man sagen, einen Willen zum Nichtwissen eigentlich fast schon gibt, nicht? Also der Klimawandel ist ein sehr beängstigendes Szenario. Und man kann schon gut verstehen, dass Leute auch einfach weiter ihr Leben leben wollen, weiter in Urlaub fliegen wollen, weiter Fleisch essen möchten, ihren Lebenswandel nicht so radikal geändert haben möchten, wie das zum Teil jetzt scheinbar auf der Agenda eigentlich zu stehen hat, wenn wir den Klimawandel noch einigermaßen effektiv bekämpfen möchten. Und diese Abneigung gegen, sagen wir mal, radikale Infragestellung der eigenen Lebensweise führt natürlich dazu, dass man zum Teil dann überreagiert, wenn eben entsprechende Kritik geäußert wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es sicherlich auch berechtigte Kritik an Extinction Rebellion oder an Fridays for Future gibt. Also die sind natürlich nicht über alle Zweifel erhaben. Und in einer Demokratie müssen sich natürlich auch Protestbewegungen fragen lassen, wie demokratisch sie sind, ob sie auch inklusiv sind, ob ihre Rechtfertigungen auf stabilen Füßen stehen und so weiter. Ich finde es nur wichtig, dass man dann auch genau hinschaut. Was jetzt zum Teil passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass bestimmte Äußerungen von Leuten, die sich selbst als Repräsentanten, jetzt zum Beispiel von Extinction Rebellion, präsentieren, dann genommen werden und dann gesagt wird, hier, da sieht man noch, dass die Bewegung antidemokratisch ist. Das ist natürlich ein Fehlschluss. Also wenn Sie so eine Behauptung aufstellen wollen, dann müssen Sie schon auch mit den Leuten auf der Straße reden. Es ist ja nicht so, dass irgendwie jemand in London jetzt sozusagen für alle automatisch spricht. Die Bewegung zeichnet sich ja auch gerade dadurch aus, dass sie ein Stück weit zumindest dezentral ist und Leute aus allen möglichen Gründen eben da mitmachen, aber eben aus der geteilten Sorge um das Klima heraus. Viele davon haben überhaupt gar kein Interesse daran, die Demokratie in Frage zu stellen, sondern begreifen ihren Protest gerade so, wie ich es anfangs ja auch beschrieben hatte, als demokratische Praxis, als Versuch, die demokratische Auseinandersetzung demokratischer zu gestalten, in die richtige Richtung zu führen. Und das, naja, dass es irgendwie was Sektenhaftes hat, dass es totalitär sein soll, das scheint mir doch eine ziemlich überzogene Reaktion zu sein, die nicht wirklich trifft, was da eigentlich auf der Straße und auf den Plätzen passiert.
Bleiben wir trotzdem nochmal bei diesem Vorwurf, diese Bewegung sei antidemokratisch. Nun ist es ja so, dass wir eigentlich Volksvertreter gewählt haben, die den Willen des Volkes auch mit Blick auf die Klimapolitik umsetzen sollen. Und wäre nun wirklich die Mehrheit der Bevölkerung für eine andere Klimapolitik, dann hätten wir doch wahrscheinlich eine grüne Bundesregierung, oder?
Naja, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es bestimmte Defizite des demokratischen Prozesses gibt, die auch in diesem Fall tatsächlich ziemlich massiv sind. Angefangen von dem Ausschluss bestimmter Gruppen, die eben massiv betroffen sind. Jetzt die jüngsten und jüngeren Teilnehmer dieser Protestbewegungen. Zweitens ist es so, dass wir natürlich auch aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart wissen, dass die Demokratie in verschiedenen Hinsichten für Verzerrungen und Manipulationen anfällig ist. Also man kann es natürlich sagen, die Briten haben ja für den Brexit gestimmt, also was ist das Problem? Es ist sehr gut nachgewiesen, dass das Verfahren, auch wenn das Ergebnis so zustande gekommen ist, extrem problematisch war, dass es alle möglichen Formen der Desinformation gab, dass Leute sozusagen willentlich Einfluss genommen haben auf die öffentliche Debatte und auf den Entscheidungsprozess. Bei Trump in den USA ist es ganz ähnlich. Also ich will nicht sagen, dass in der Klimadebatte in Deutschland genauso problematische Praktiken zur Anwendung kommen, aber natürlich ist es auch kein Geheimnis, dass Politiker bestimmte Interessengruppen stärker vertreten. Die wissenschaftliche Lage zum Klimawandel ist, also die Datenlage und die Lage der wissenschaftlichen Meinungsbildung ist ziemlich eindeutig, nicht? Aber das wird von Politikern eben leider weitestgehend zur Seite gewischt. Also in all diesen Hinsichten, glaube ich, kann man schon sehen, dass es im Bereich des Agenda-Setting, im Bereich der formalen Exklusion, zum Beispiel von Jugendlichen und Kindern, ganz große Probleme gibt, die auch demokratischer Natur sind. Deswegen, glaube ich, ist der Verweis darauf, dass wir eine demokratische Regierung haben, die das schon richten wird, eben nicht, also jedenfalls nicht abschließend. Also die Demokratie lässt sich eben auch nicht reduzieren auf Wahlen und das, was im Parlament und in der Regierung beschlossen wird, sondern die findet eben auch außerhalb der Institutionen statt.
Angenommen, außerparlamentarischer Protest ist also nötig, um den Klimawandel aufzuhalten. Wäre es dann nicht vielleicht auch mit sanfteren Protestformen getan? Also zum Beispiel die Demos von Fridays for Future, die ja auch eine ziemliche Wirkung entfaltet haben. Vielleicht muss es gar nicht immer gleich der zivile Ungehorsam sein?
Natürlich, also das ist natürlich richtig und ich glaube auch, dass es sehr produktiv ist, Fridays for Future gemeinsam mit Extinction Rebellion zu diskutieren. Manchmal werden die auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Das finde ich auch nicht ganz adäquat, weil ich glaube, dass doch eigentlich ein größerer Konsens auch besteht zwischen diesen Bewegungen, als es vielleicht aus der Beobachterperspektive und aus der medialen Perspektive manchmal wahrgenommen wird. Und dass es auch eine gewisse Komplementarität gibt, nicht? Also die etwas sanftere Form des Protests von Fridays for Future, die sich aber natürlich auch starker Kritik ausgesetzt sieht, und gleichzeitig die Aktionen von Extinction Rebellion, die etwas weitergehen, die aber meines Erachtens noch ziemlich, wie soll man sagen, also brav und in den Mitteln doch sehr beschränkt und sicherlich zivil sind, nicht? Also es wird mit zum Teil disruptiven Methoden, eben dem Sitzstreik oder der Straßenblockade, auf ein Problem hingewiesen, das der Bewegung zufolge nicht adäquat repräsentiert ist. Darauf wird dann zum Teil mit starker staatlicher Gewalt reagiert. Nicht? Also in England vor allem, zum Teil auch in Deutschland, sind doch jetzt schon sehr viele der Teilnehmenden an diesen Demonstrationen verhaftet worden, sitzen im Gefängnis. In England wurde jetzt sogar in London ein Demonstrationsverbot verhängt. Meines Erachtens liegt die Gefahr für die Demokratie viel stärker in solchen staatlichen Überreaktionen als darin, dass ab und zu mal eine Brücke oder ein Platz oder eine Straße blockiert wird und dann ja auch nur für kurze Zeit. Und ich denke schon, dass man auch von anderen Bürgerinnen und Bürgern verlangen kann, dass sie sich über die Wichtigkeit von Protest in einer Demokratie dann eben Gedanken machen, wenn sie da mal im Stau stehen. Das ist natürlich nicht angenehm und kann auch sehr ärgerlich sein. Das ist aber leider der Preis dafür, den man eben in einer Demokratie zahlt. Und wenn sie einmal in einer Situation sein werden, in der sie denken, sie hätten keine andere Wahl, um ihre Perspektive einzubringen, dann werden auch diese Bürgerinnen und Bürger froh sein, dass sie die Möglichkeit haben, Protest zu üben, ohne sofort ins Gefängnis zu wandern.
Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Grenzen des zivilen Ungehorsams? Also ab wann ist der Ungehorsam nicht mehr zivil, sondern tatsächlich demokratiegefährdend?
Also zivil ist Ungehorsam meines Erachtens so lange, wie er keine systematische Gewalt gegen andere Gegner einsetzt und auf deren Vernichtung oder deren Ausschluss aus der politischen Gemeinschaft abzielt. Zivil ist er also so lange, wie die anderen trotz konfrontativer Auseinandersetzung als Bürgerinnen und Bürger derselben politischen Gemeinschaft akzeptiert und auch anerkannt werden, gegen die man eben keine Gewalt einsetzt. Das heißt, dieser demokratische Gedanke der Aufrechterhaltung des politischen Bandes auch in der Zukunft ist meines Erachtens entscheidend. Der schließt eben aus, dass man sich militärisch organisiert und jetzt sozusagen versucht, bestimmte Leute aus der politischen Gemeinschaft herauszuschmeißen oder sie physisch zu vernichten oder sie zu entrechten und so weiter, nicht? Damit ist es aber auch so, dass eben bestimmte Formen des rechtsextremen Protests tatsächlich dieses Label nicht für sich in Anspruch nehmen können. Das gilt auch für Formen des linksextremen Protests. Also wenn Sie zum Beispiel an die RAF denken, dann war das sicherlich keine Form des zivilen Ungehorsams, sondern das war eine militante Widerstandsbewegung. Insofern gibt es schon eine ganz klare Grenze, finde ich. Von der sind aber Bewegungen wie Extinction Rebellion und auch Fridays for Future ganz meilenweit entfernt.
Nun haben die Aktivisten von Extinction Rebellion schon angekündigt, dass weitere Proteste folgen werden. Auch Fridays for Future werden weiter demonstrieren. Mit Blick auf die historischen Vorläufer, über die wir gesprochen haben, Herr Zelikates, wie gut stehen die Chancen dieser Bewegungen, langfristig gesehen vielleicht tatsächlich einen Bewusstseinswandel einzuleiten und dann auch ihre konkreten politischen Ziele zu erreichen?
Also als Philosoph sollte man sich vor Prophezeiungen natürlich zurückhalten. Aber gleichzeitig muss man, finde ich, vorsichtig optimistisch sein, weil wir doch gar keine andere Wahl haben. Sonst könnte man sozusagen den Laden auch gleich dicht machen angesichts der Prognosen der Klimaforscher. Insofern hoffe ich natürlich, dass die Mittel, die von den Bewegungen eingesetzt werden, erfolgversprechend sind. Das kann man aber eben leider im Vornherein nicht sagen. Allerdings ist es, glaube ich, schon so, dass gewaltfreie Protestbewegungen viel größere Chancen haben, tatsächlich längerfristige Erfolge zu verbuchen, als das bei gewaltsamen Aufständen der Fall ist. Also insofern gibt es schon eine ganze Reihe von Beispielen von sozialen und politischen Bewegungen, die zum Teil recht konfrontativ waren, die aber gewaltfrei und zivil geblieben sind, die ganz wichtige Transformationen der Demokratie in unserem eigenen Land, denken Sie an die Frauenbewegung, die Umweltbewegung der 80er Jahre, in den USA die Bürgerrechtsbewegung, bei denen es so war, dass bestimmte Ereignisse überraschend plötzlich passiert sind, die aber auch längerfristige Transformationsprozesse, zum Beispiel einen Mentalitätenwandel, in Gang gesetzt haben, den man auch erst viele Jahre später tatsächlich dann sich manifestieren sah. Jetzt muss man natürlich angesichts des Klimawandels sich fragen, wie viel Zeit man eigentlich noch hat, um auf solche Prozesse zu warten. Insofern hoffe ich natürlich, dass diese Prozesse jetzt etwas schneller in Gang kommen, auch dank dieses Protests, um eben auf das Problem noch adäquat reagieren zu können.
Das sagt der Philosoph und Sozialwissenschaftler Robin Zelikates von der Freien Universität Berlin. In den Kulturfragen sprachen wir über die Klimaproteste von Extinction Rebellion und über die Geschichte des zivilen Ungehorsams. Vielen Dank, Herr Zelikates, Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis hierhin am Mikrofon war Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.